Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Was kommen könnte, sind neue Konzepte, die irgendwie Mobilität betreffen. Das heißt, umweltfreundlichere Autos.
Wir beamen uns überall hin, wo wir hinwollen.
Wahrscheinlich werden wir alle steinalt oder können uns einfrieren lassen, so wie Walt Disney, und wiedererwecken lassen.
Ich glaube, es gibt einfach gar keine Krankheiten mehr.
Ja, ich denke, die Häuser werden deutlich vernetzter sein. Alles funktioniert irgendwie über Internet und intelligente Kommunikation und sowas.
Was total praktisch wäre, wenn man quasi nicht mehr einkaufen gehen müsste, sondern das Essen kommt in den Kühlschrank geflogen. Also ich mache halt die Tür auf und bestelle das quasi beim Kühlschrank und dann, blöpp, ist das Schnitzel da.
Fliegende Autos, längeres Leben und Essen auf Wunsch denken. So könnte die Welt in 100 Jahren aussehen. Zumindest laut den Studierenden in Tübingen, die unsere Mikro-Europa-Reporterinnen Nadine Schmid und Iris Hoffmann für uns befragt haben. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mikro-Europa. In unserer Februarsendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Zukunft und hören, was bald alles möglich sein kann. In der Abschlussarbeit von Susanne Matterack und Irina Rahn erfahren wir, wie Berufe im Hinblick auf die Zukunft gesehen werden. Ob man bald den ersten Flug zum Mars buchen kann, erzählt uns Lisa Pickel. Und wie man sich die Medizin der Zukunft vorstellen kann, dazu klärt uns Maike Krütt auf. Ich bin Ingrid Sülle-Greitenbach und begleite euch die kommende Stunde.
Yeah.
Das waren The Kills mit ihrem Lied Future Starts Slow. Kommt euch das nicht auch bekannt vor? Ihr sitzt vorm Fernseher und schaut euch irgendeinen Science-Fiction-Film an und fragt euch, ob das tatsächlich mal wahr sein wird? So ging es den Menschen vor 40 oder 50 Jahren auch. Was bis heute alles wahr geworden ist, hört ihr von Mikro-Europa-Reporter Jan-Felix Müller.
Star Trek fasziniert seit über 45 Jahren Science-Fiction-Fans und bringt die Zuschauer oft an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft. Die von der Originalserie von 1966 bis zu den atemberaubenden Filmen in den letzten Jahren bietet diese Franchise ein breites Spektrum an technischen Entwicklungen, die die Abenteuer so einzigartig machen. Fascinating. Gene Roddenberry, Schöpfer dieser faszinierenden Welt, hätte sich aber wahrscheinlich kaum vorstellen können, während seiner Lebenszeit bereits Star Trek-Technologie in seinem alltäglichen Leben zu finden. Doch nun stellt sich die Frage, ob wir, dank unserer technischen Entwicklung, schon ein Stück den Alltag der verschiedenen Crews, die das All des 24. Jahrhunderts erkunden, teilen. Begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die Science-Fiction von gestern und die Technik von heute. Space, a final frontier. Natürlich existieren Warp-Antriebe, die es ermöglichen, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, noch nicht. Und Wurmlöcher können außerhalb der theoretischen Physik noch nicht auf Kommando erzeugt werden. Wenn man aber einen Blick ins Innere der Raumschiffe wirft, trifft man auf einiges, was heute Teil unseres Alltagslebens geworden ist. Androiden wie Data, ein Besatzungsmitglied der USS Enterprise in The Next Generation zum Beispiel. Ganz so fortschrittlich wie Data sind sie aber noch lange nicht. Leider. I've found that humans often use small talk during awkward moments. Therefore, I've written a new subroutine for that purpose. How did I do? Unsere Roboter können noch keine Emotionen empfinden, geschweige denn über sich selbst entscheiden. Es gibt aber bereits dem Menschen nachempfundene Roboter, die einfache Aufgaben erledigen können, wie Objekte tragen oder sogar einfache Apparaturen bedienen. Geordi LaForge, ebenfalls Besatzungsmitglied in The Next Generation, stellte durch sein Wesen selbst ebenfalls eine technische Entwicklung dar, die Mensch und Maschine vereinigt. Er war nämlich ein Cyborg. Als Mensch blind wurde ihm die Möglichkeit des Sehens durch seinen Visor zurückgegeben. Dieser Visor, eine Art Brille, die mit seinem Hirn verbunden war, gab ihm zusätzlich die Möglichkeit dazu, Dinge zu sehen, die sich außerhalb des menschlichen Sichtvermögens befinden. There's a door hidden right behind you. I can see the separation with my visor. Er kann also dank einer robotischen Prothese besser als das normale menschliche Auge sehen. Davon sind wir noch weit entfernt. Bionic Vision Australia aber forscht derzeit bereits an einem Verfahren, das Blinden wieder das Sehen ermöglichen soll. Kleine Kameras, die vor den Augen getragen werden, sind direkt mit dem Gehirn verbunden und übernehmen so die Aufgaben des defekten Augennetzwerkes. Fascinating. Die Raumschiffe der Star Trek-Franchise fallen durch ihre große Fenster auf, die eine weite Sicht ins All ermöglichen. Diese Scheiben müssen also sehr widerstandsfähig sein, um den Druckunterschied zwischen Innen- und Außenraum standzuhalten. So bestehen sie auch nicht aus Glas, sondern aus durchsichtigem Aluminium oder Aluminiumoxynitrit. Wer sein Haus aber damit ausstatten möchte, wird bei einem Preis von 10 bis 15 US-Dollar pro Quadratzoll tief in die Tasche greifen müssen. Dank seiner extremen Härte und hohen Hitzebeständigkeit wird es in unserer Zeit als Panzerglas benutzt. Auch mit hohen Kosten verbunden sind die Tricorder, die sich an Bord der ISS befinden. Diese Apparaturen können selbstständig die biologischen Daten der Astronomen auswerten. Trotzdem sind wir noch fern von diesen piepsenden, umfunktionierten Salzstreuern, was die in der Originalserie von 1966 tatsächlich waren, die durch bloße Scans des Patienten jede bekannte Krankheit oder Anomalie diagnostizieren konnten. Auch das Problem der Angst vor einer Spritze wurde auf der Krankenstation der Enterprise gelöst. Dank dem Hyperspray kann ohne Nadel das Heilmittel injiziert werden. In anderer Hinsicht sind diese Hypersprays uns ebenfalls voraus. Sie können ohne Kreuzkontaminationsgefahr bei verschiedenen Patienten benutzt werden. Hier sind wir leider noch nicht auf Star Trek-Niveau. Wir haben aber noch Zeit, uns in dieser Hinsicht zu entwickeln, wenn man in Betracht zieht, dass die Enterprise durch das 24. Jahrhundert fliegt. Manche Erfindungen gelten für uns aber längst als selbstverständlich. So selbstverständlich, dass erstaunlich erscheint, dass wir sie noch vor gar nicht so langer Zeit als kaum vorstellbare technische Entwicklung betrachtet.
Engage!
Heute ist es möglich, mit seinem Computer zu reden.
Direction unclear. Please repeat request.
Er kann nur auf bestimmte und einfache Fragen antworten und nicht präzise Berichte über den Zustand des Schiffes abgeben. Er redet aber nicht mehr mit einer furchteinflößenden Stimme, wie es damals der Fall war.
Negative. All close. Copy.
Im Bereich der Telekommunikation konnten die Crews der Starfleet auf Apparaturen zurückgreifen, die wir in die Hand nehmen können. Heutzutage ist es auch kein Problem, über weite Distanzen, dank Skype und neuester Handys, visuellen Kontakt zu bleiben. Als aber 1987 Captain Picard zum ersten Mal einen seiner berühmtesten Sätze
on screen
sagte und sein Gesprächspartner tatsächlich auf dem Bildschirm erschien und mit ihm redete, als stünden sich beide gegenüber, war das eine Revolution für die Science-Fiction-Fans. Für uns ist heute eigentlich selbstverständlich, immer und überall erreichbar zu sein. Das haben wir dem Handy zu verdanken. Als aber zu seiner Zeit Captain Kirk zum ersten Mal seinen Kommunikator aufklappte, um Mr. Spock zu erreichen, war das Publikum von dieser Technologie fasziniert.
Kirk to Spock, it's 2 hours, are you ready?
Das erste klappbare Telefon wurde bereits Ende der 70er entwickelt. Das obere Teil hatte aber noch die leidige Angewohnheit, oft abzufallen. Das erste aufklappbare Handy, das passenderweise StarTech hieß, funktionierte dagegen einwandfrei. Es geht sogar so weit, dass unser moderner Fortschritt hier bereits Star Trek überholt hat. Wer besitzt heute noch ein Klapphandy? Fast jeder prallt heute mit einem Smartphone mit Touchscreen. Diese Erfindung, der Touchscreen, lässt die Enterprise ebenfalls technisch zurückfallen. Unsere Tablets sind viel handlicher und ästhetisch ansprechender als die großen Apparaturen, die 1966 als hypermodern galten. Damals waren sie nämlich noch so groß, dass sie einen ganzen Tisch einnahmen. Erst 1987 bei The Next Generation nahmen sie die Größe an, die wir heute haben. Es ist faszinierend zu sehen, dass die Science Fiction von damals zum Teil bereits heute Wirklichkeit geworden ist. Nun können wir gespannt in die Zukunft schauen und uns glücklich schätzen, in einer Welt zu leben, die sich andere Menschen nur erträumt hatten.
Na, da sind wir aber gespannt, was uns noch in den nächsten Jahren sowohl in der Film- als auch in der Weltgeschichte erwartet. Ein Beitrag von Jan-Felix Müller. Und weil es so schön ist, hier noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Soundtrack von Raumschiff Enterprise. Zum Phänomen Fernsehen machen sich nicht nur Studierende, sondern auch Wissenschaftler Gedanken. Der Medienwissenschaftler Knut Hicketier war vor nicht allzu langer Zeit bei uns zu Besuch in Tübingen. Ich habe ihn getroffen und gefragt, wie sich das Fernsehen in den nächsten Jahren entwickeln würde. Hicketier sagt einen interessanten Wandel voraus.
Das Fernsehen verändert sich insofern, als wir den Begriff des Mediums anders fassen müssen. Also erstmal ganz erstaunlich ist es, dass wir bei wachsender Internetausbreitung eine ebenfalls wachsende Fernsehausbreitung gehabt haben. Das Fernsehen ist nicht zurückgegangen. Es hat in den letzten beiden Jahren hat es um einige Minuten nachgelassen. Das bedeutet aber nicht, dass weniger ferngesehen wird, sondern es wird jetzt viel, vor allem von jüngeren Fernsehen, über das Internet gesehen. Wenn ich meine Familie mal angucke, die gucken sich den Tatort nicht mehr auf einem Fernsehgerät an, sondern im Internet. Sie sehen aber natürlich Fernsehen, weil es ein Fernsehprodukt ist. Und insofern verschiebt sich das etwas. Es ist mit dem Internet eine neue Abspielbasis dazugekommen. Aber das Medium, das Sendungen produziert, Inhalte produziert, eine bestimmte Auffassung von Welt produziert, das gibt es weiterhin.
Klingt doch verrückt, aber inspirierend. Peter Thomas mit seinem Soundorchester und Under Control aus der 60er-Jahre-Kultserie Raumpatrouille Orion. Ach ja, ein Astronaut wäre man gerne. Oder wollte man zumindest als Kind immer werden. Wenn man an die Zukunft denkt, fragt man sich häufig, wo man selber in ein paar Jahren stehen wird. Entscheidend ist dabei in jungen Jahren vor allem der Beruf bzw. die Berufswahl. Mikroeuropa-Reporterinnen Irina Rahn und Susanne Matterack haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Was die großen Wünsche der Kleinen sind und was ein Marktforscher dazu sagt, hören wir jetzt.
Was willst du denn werden, wenn du groß bist?
Ärztin, weil da kann man alle vor Ort und dann kann man alle Menschen ins Krankenhaus fahren.
Soldat, weil da kann ich mit dem Schwert kämpfen.
Eine Sängerin, weil man dort singt in der Bühne.
Pilot, weil da kann man so ganz rausgucken aus dem Fenster und dann kann man so die Sachen steuern.
Ich möchte Polizistin werden, weil ich dann mehr Geld bekomme. Dann kann ich die alle fesseln und kann sie ins Gefängnis schicken.
Ich bin der Raphael und bin 6 Jahre alt und ich mag Soldat und Fußballer werden. Weil beim Fußball, da kann ich Tore schießen und krieg richtig viele Pokale.
Ein Prinzessin. Ich bin 5 Jahre alt und will Kranfahrer werden. Weil es so toll ist, da muss man gar nichts tragen. Kann man einfach steuern und kann alles hinmachen, wo man es hinmachen muss. Ich will eine Fee werden.
Was findest du so toll daran?
Fliegen, zaubern.
Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Ein Dieb.
Weil da ist Clown jetzt bestimmt.
Ja. Der Jona, bin 5 Jahre und möchte später mit Zahnarzt werden, weil da kann man Zähne rausnehmen.
Wenn man klein ist, dann träumt man also davon, Pilot, Polizist oder Ärztin zu werden. Doch wie sieht es dann in Wirklichkeit aus? Welche Rolle Kindheitsberufswünsche überhaupt für die tatsächliche Berufswahl spielen, weiß Soziologe und Berufsmarktforscher Steffen Hilmert von der Universität Tübingen.
Da ist die Trennung dann auch wieder sehr schwierig zu sagen, was ist jetzt sozusagen mein eigener Wunsch spontan gewesen. Die Wünsche kommen ja auch in der Regel irgendwoher. Die müssen nicht immer aus der Familie kommen, aber irgendwoher kommen sie ja in der Regel. Oder was ist sozusagen herangetragen? Also wir dürfen uns Berufswahl eben auch nicht immer so vorstellen, dass irgendjemand spontan eine Eingebung hat und das will er dann auf einmal machen, sondern wir können im Einzelfall dann häufig schon relativ gut nachvollziehen, warum es da jetzt zumindest in ein bestimmtes Feld gegangen ist, welche spezifischen Erfahrungen dort gemacht wurden oder auch in welchen sozialen Kontexten Leute aufgewachsen sind, was sie für Vorbilder meinetwegen bekommen haben. Das prägt einen natürlich ein Stück weit.
Die meisten Kinder entscheiden sich also wahrscheinlich nochmal um. Dabei gibt es bestimmte Faktoren, die sie beeinflussen und bei der Berufswahl eine große Rolle spielen. Zum Beispiel sind persönliche Fähigkeiten und die individuelle Eignung wichtig. Möchte man den Kfz-Mechaniker werden, so sollte man unter anderem eine handwerkliche Begabung, eine schnelle Auffassungsgabe und ein technisches Verständnis mitbringen. Doch auch die Familie, der soziale Hintergrund, Wohnort, der Freundeskreis sowie die schulische und berufliche Bildung bedingen unsere Entscheidungen. Das alles hat also über Jahre hinweg Einfluss auf unsere Berufswahl.
Also das Ganze hat dann letztendlich gedauert als Prozess, ich weiß nicht, 20 Jahre vielleicht im Lebenslauf. Und man kann eigentlich nie sagen, jemand hat sich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt früh irgendwas vorgenommen. Und dann hat er das am Ende genauso gemacht. Sondern dann kommt eine Stufe zur anderen.
Doch was wird eigentlich bevorzugt, wenn es dann endlich soweit ist? Ganz vorne mit dabei sind kaufmännische Ausbildungen. Zum Beispiel jene zur Bürokauffrau oder zum Industriekaufmann. Die Ausbildung zum Verkäufer ist ebenso ziemlich beliebt. Das Ganze unterscheidet sich allerdings auch von Frau zu Mann. Eines bleibt aber bei beiden oft gleich, weiß Steffen Hilmert.
Wenn wir jetzt dann denken, was Leute bevorzugen, dann ist es allerdings schon sehr interessant, dass die wenigsten Berufswähler, also die jungen Leute typischerweise, die Ausbildungen machen oder auch ein Studium machen, dass die nur sehr wenige Alternativen vor Augen haben. Also viel weniger, als es tatsächlich gibt. Und wir haben ja so an die 400 anerkannte Ausbildungsberufe, und wir haben x verschiedene Studienfächer, aber wenn wir die Leute fragen, wie viele Ausbildungsberufe kennst du, wie viele Studienfächer kennst du eigentlich, dann sind das häufig nur eine Handvoll. Und das zeigt uns auch, so ganz rational geht es nicht zu bei der Berufswahl, dass die Leute wirklich den vollen Überblick hätten zwischen den 10.000 Möglichkeiten, die es tatsächlich gibt. Man versucht es ja mit Berufsberatung und so also ein Stück weit aufzubrechen, aber trotzdem, der Informationshorizont ist relativ begrenzt.
Obwohl es nicht ganz vernünftig bei der Berufswahl zugeht, kann man trotzdem einige Tendenzen erkennen.
Also natürlich gibt es das, was wir als berufsstrukturellen Wandel bezeichnen, dass bestimmte Tätigkeiten immer weniger nachgefragt werden, klassischerweise stärker körperliche, handwerkliche Tätigkeiten, insbesondere also gering qualifizierte Tätigkeiten. Wo wir sehen, die Art von Berufen bzw. Erwerbsverhältnissen, die gibt es nach wie vor, aber sie wird tendenziell, werden die weniger. Also struktureller Wandel hin zu Dienstleistungstätigkeiten ist halt auch so ein langfristiger Trend, den wir seit Jahrzehnten letztendlich beobachten.
Ein weiterer Trend, der sich seit einiger Zeit abzeichnet, ist die sogenannte Bildungsexpansion. Das bedeutet, es findet ein wachsender Zustrom auf weiterführende Schulen statt und immer mehr Menschen bilden sich weiter. Das bleibt auf dem Arbeitsmarkt natürlich nicht unbemerkt.
Wenn die Mehrheit deutlich besser dasteht, höher qualifiziert ist und eigentlich auch nicht so die großen Probleme letztendlich hat, Ausbildung zu bekommen bzw. Jobs zu bekommen, dann bedeutete das, dass die Minderheit, die eben bestimmte Risikofaktoren hat, beziehungsweise die bestimmte Mindeststandards der Schulqualifikation nicht erfüllt, dass die halt langfristig Probleme hat, weil sie ja in unmittelbarer Konkurrenz stehen mit den höher Qualifizierten.
Dieser Trend wird sich in nächster Zeit wahrscheinlich fortsetzen und führt zu Diskussionen. Wird es in Zukunft vielleicht nur noch das Studium geben?
Da streitet man sich ein bisschen drüber. Ich denke, gerade in diesem hochqualifizierten Bereich wird es beides geben. Also ich sehe nicht, dass jetzt die hochqualifizierten Lehrausbildungen, dass die jetzt keine Zukunft hätten.
Das könnte laut Berufsmarktforscher Steffen Hilmert auch daran liegen, dass wir in Deutschland zum Beispiel großen Wert auf eine enge Verknüpfung von Ausbildung und Tätigkeit legen.
Bei uns wird erwartet, dass man sich relativ ausführlich, relativ früh fachlich spezifisch qualifiziert. Und nur dann kommen Sie in Frage für jedenfalls einen Großteil von Tätigkeiten. Und wenn Sie Ihre Tätigkeit wechseln wollen, dann geht das. Aber dann geht es häufig eben nur über den Umweg einer Umschulung, einer Neuausbildung.
Noch einmal Peter Thomas mit Mukuri. Wollte ich als Kind nicht auch etwas werden? Nun ja, andere Geschichte. Viel wichtiger ist es zu wissen, dass unser Beruf nicht nur von unseren Noten entscheidend ist. Es folgt der zweite Teil zum Thema Berufswahl von Irina Rahn. Sie hat sich für euch mit einem Zauberer unterhalten und bei Rentnern nachgefragt, was aus ihren Berufswünschen eigentlich geworden ist.
Auch Marco Rippelge hat sich beruflich neu orientiert. Allerdings hat es bei ihm ohne Neuausbildung geklappt. Genauso wie ein kleines Mädchen am Anfang des Beitrages davon träumt, einmal eine Fee zu werden, weil sie Fliegen und Zaubern so toll findet, begeistert sich auch Marco Rippelger für die Zauberei. Er hat sich gegen einen alltäglichen Beruf entschieden und ist professioneller Zauberkünstler geworden. Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Als kleines Kind hat mich Zauberei schon immer begeistert, weil mein Opa schon gezaubert hat. Und so kam eigentlich die Idee, dass ich das auch gern lernen möchte. Und dann lag irgendwann der Zauberkasten unterm Weihnachtsbaum. Und damals durfte ich dann an Geburtstagen und an Weihnachten, an solchen Anlässen mit der Mutter immer zur Zauberfabrik und mir dann einen Trick aussuchen.
Zauberkästen sind nach Ansicht von Marco Rippelger selten kindergerecht, weshalb wohl die wenigsten Kinder dann Spaß an der Zauberei haben und so wie er weitermachen. Auch der professionelle Zauberkünstler hat vorher einen anderen Beruf erlernt.
Nach dem Abi habe ich einfach BWL gewählt, aus dem Grund, weil ich damit mich nicht festlege, was auch im Nachhinein kein Fehler war, weil das ganze Verständnis fürs Marketing und auch unternehmerisches Denken zu entwickeln, das kommt mir jetzt auch zugute in meinem Beruf jetzt als Zauberkünstler.
Früher war Marco Rippelger Marketingleiter und wird jetzt häufig gefragt, ob er sich mit seinem Beruf über Wasser halten kann.
Ich kann davon leben, sonst würde ich es nicht machen. Und das jetzt mittlerweile seit 3 Jahren hauptberuflich. Natürlich kann man bei einem Kindergeburtstag nicht so viel verlangen wie bei einer großen Firmenveranstaltung von Mercedes-Benz oder Sony.
Was sich aber auch von selbst versteht. Wichtig, wie sie oft im Leben, ist einfach nur, dass man es richtig macht. Eine gute Auslastung an Auftritten sollte also vorhanden sein. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Zauberschulen, an denen man Berufszauberer werden kann. Als Marco Rippelger angefangen hat, war das aber noch nicht so.
Ich habe das noch ganz klassisch mit Zauberbüchern und mit Fleiß und Übung alles gelernt und habe dann eben auch verfolgt, was machen die Kollegen. Und im Gespräch mit den Kollegen hat man dann auch festgestellt, oh, die verdienen teilweise auch richtig viel Geld.
Aber natürlich ist es nicht das Geld alleine, was Marco Rippelge am Beruf des Zauberkünstlers reizt und was diesen Beruf ausmacht.
Die Faszination ist natürlich, dass ich dadurch die Freiheit habe und auch die Freizeit, um eben neue Tricks einzustudieren, kreativ zu bleiben. Ich kann ein bisschen länger morgens ausschlafen und dann wird gezaubert. Die andere Hälfte der Zeit geht eigentlich drauf für das ganze Marketing. Akquise, Kundengespräche, also viele wissen eigentlich gar nicht, wie viel Arbeit es dann doch ist, unabhängig vom reinen Zaubern.
Auch in der Zukunft gibt es bei Marco Rippelge immer etwas zu tun.
Ich möchte natürlich so weitermachen, mich einfach noch weiterentwickeln in den Fähigkeiten. Zaubern ist ja ein großes Feld, also da gibt es Tischzauberei oder Bühnenshows, Mentalmagie. Da gibt es noch viel zu tun und viel zu lernen. Genauso tue ich natürlich in den Bereichen, die ich seit vielen Jahren schon mache, Münzen, Kartentricks und all die Sachen, mich auch weiter verbessern und auch dem Publikum natürlich immer wieder Neues bieten, das nicht langweilig wird.
Anders als Marco Rippelge, der mitten im Berufsleben steht und die Kinder, die noch von ihren Traumberufen schwärmen, haben viele Rentner ihre berufliche Karriere schon hinter sich. Ingeborg, Ernst, Karin und Angelus blicken mit uns in ihre Vergangenheit.
Als kleines Mädchen, ich war 14 Jahre alt und weil mir nichts anderes einfiel, weil mein Vater Zahnarzt war, habe ich mir kurz vorgestellt, naja, dann könnte ich Zahnarzthelferin werden.
Ich wollte ursprünglich Ägyptologe werden, weil mich das Thema interessiert hat. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dachte, man muss einen Beruf lernen, mit dem man auch Geld verdienen kann.
Ich wollte früher Goldschmiedin werden, weil ich einfach Edelsteine faszinierten. Da kann man auch sich künstlerisch ein bisschen einbringen. Ja, aber es gab zu meiner Zeit keine Lehrstelle und damit war der Beruf gestorben.
Als ich mit meinem Vater zur Realschule fahren durfte, da fuhr mich mit dem Motorrad dort immer hin. Und dann ging uns mal das Benzin aus. Ich hatte damals die Vorstellung, das ist verändertes Wasser. Also das möchte ich mal erleben und werden, dass ich dir Wasser geben kann, das aber wie Benzin wirkt, nicht? Und dass das Fahren viel sparsamer macht, nicht? Das wollte ich werden.
Angelus ging dann in den Motorenbau und später ins Kernforschungszentrum, was in die Richtung seines Kindheitswunsches nach sparsamer Energie ging. Benzin aus Wasser gibt es leider immer noch nicht. Aber nicht immer ergreift man den Beruf, den man sich eigentlich vorgestellt hatte. Aus der Zahnarzthelferin wurde eine Erzieherin, der Ägyptologe wurde ein Chemiker und die Goldschmiedin schlug den Weg der medizinisch-chemischen Forschung ein. Neben Geld oder Talenten spielen bei der Berufswahl auch noch andere Faktoren eine Rolle.
Also in den höheren Chargen waren überwiegend Männer. War man vor allem damals eben noch sehr an dem alten Rollenmodell gehangen hat.
Selbstverständlich waren diese Berufe, die mich interessierten, zu 95% mit Männern besetzt. Die Frauen hatten andere Berufe und auch Berufswünsche.
Manche Berufe sind auch heute noch von Männern dominiert, andere, wie der der Erzieherin, von Frauen, weiß Ingeborg.
Ich habe nirgends Männer gesehen, meine Kolleginnen waren alles Frauen.
Die theoretischen Chancen auf einen Berufseinstieg in solche dominierten Berufe sehen die Rentner aber als für alle gleich an und wünschen sich sogar oftmals, dass sich die Vorurteile ändern und mehr Frauen in Männerberufe schlüpfen, weil Frauen sogar manchmal die bessere Begabung dafür haben. Und umgekehrt natürlich auch.
Ich finde es gut, wenn auch Männer in diese Erziehungsberufe reinkommen. Allerdings müssten sie besser bezahlt werden. Wenn ein Mann dann eine Familie hat und sie versorgen muss, dann verdienen sie eigentlich zu wenig für das, dass sie auch sehr viel arbeiten müssen.
Fragt man Angelus und Karin danach, wie sich ihrer Meinung nach das Berufsbild verändert hat, so kommt man zu einem eindeutigen Ergebnis.
Damals war Chemie ein sehr praktischer Beruf. Man hat mit Chemikalien gearbeitet und hat gelernt, wie sie sich verhalten. Und heute ist es so, man kennt von fast allen Chemikalien, wie sie sich verhalten. Also heute ein Beruf am Bildschirm, war früher ein Beruf im Labor.
Heute hat man alles für die ganzen Sachen, hat man Automaten entwickelt und du brauchst keine 50 oder 700 Versuche für irgendein Präparat machen, wo du die Randbedingungen ständig änderst, in der Hoffnung, es kommt auch was Richtiges raus. Das lässt man heute alles die Automaten tun.
Die Berufe und die Gesellschaft sind anspruchsvoller geworden. Menschen, die einen bestimmten Beruf ergreifen wollen, müssen andere und oft mehr Fähigkeiten besitzen, zum Beispiel mit dem Computer oder dem Automat und den ermittelten Daten umgehen können. Die Praxis geht oftmals verloren und man arbeitet nur noch mit Daten, die von Maschinen erfasst wurden. Bei der Kindererziehung werden Bildungspläne benötigt, damit die Kinder die bestmögliche und eine anspruchsvolle Erziehung bekommen. Vermutlich wird es auch in Zukunft so sein, dass sich mehr und mehr Automatisierung in alles einschleicht und sich die Berufsbilder vieler Berufe im Laufe der Jahre ändern werden. Umso wichtiger ist es, schon früh zu wissen, was man für einen Beruf ergreifen möchte, um sich eingehend damit zu beschäftigen und darauf vorzubereiten. Außerdem sollte man keine Angst davor, sondern eher Mut dazu haben, einen Beruf zu ergreifen, der so gar nicht typisch Frau oder typisch Mann ist.
My reason is logically sound. Who's gonna know that you pass them around 100 years from today? Why crave a penthouse that's fit for a queen? You're nearer heaven on Mother Earth's green. If you had millions, what would they all mean 100 years from today? So laugh and sing. Make love the thing, be happy while you may. There's only one beneath the sun that's bound to make you feel that way. The moon is shining and that's a good sign. Cling to me closer and say you'll be mine. Remember, darling, we won't see it shine 100 years from today. 100 years from today.
Lee Wiley mit dem sehr schönen Evergreen A Hundred Years From Today aus dem Jahr 1934. Wie recht sie doch hat. In 100 Jahren wird sich so einiges verändern. Und was einem heute wichtig erscheint, wird nicht mehr da sein. Ein Lied zum Nachdenken. Was unser Leben schon in 10 Jahren auf den Kopf stellen könnte, hat Mikro-Europa-Reporterin Iris Hoffmann für uns gut lustiert.
Schatz, könntest du mal eben noch die Nudeln ausdrucken? Was skurril klingt, könnte schon in naher Zukunft in vielen Haushalten Realität werden. Möglich machen will das der italienische Pastahersteller Barilla, und zwar mit Hilfe eines 3D-Druckers. Den entwickelt der Lebensmittelkonzern derzeit gemeinsam mit dem niederländischen Forschungsinstitut TNO. Darauf hat die Welt gewartet. Mit dem Feinschmeckerdrucker könnte jede nur denkbare Pasta-Variation Wirklichkeit werden. Eine hauseigene Nudelfabrik ist ja gerade im Zeitalter der Individualisierung äußerst vonnöten, denn wer hat sich nicht schon seit jeher nach einer Nudel mit persönlicher Note gesehnt? Wie wäre es etwa mit Pasta in Form des eigenen Autos? Oder Mickey-Maus-Nudeln für Disney-Fans? Ganz klar, man isst, was man isst. Und in Zukunft werden wir uns durch unsere Druckerpasta endlich den richtigen Ausdruck verleihen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Um unsere selbst kreierten Nudeln zu produzieren, müssen wir nicht einmal den Teig kneten. Denn die Italiener haben natürlich vorgesorgt. Wie handelsübliche Drucker sollen auch Barilla-Nudeldrucker mit entsprechenden Teigpatronen funktionieren. Der 3D-Drucker wird in Zukunft nicht nur zum fortschrittlichsten Küchengerät mutieren. Bereits in 10 Jahren soll er ganze Organe produzieren können, so das Ziel der US-Forscher. Damit der Körper die druckfrischen Organe auch annimmt, wollen die Forscher körpereigene Zellen der Patienten verwenden, etwa aus Körperfett. Wenn das nicht die Diät der Zukunft ist, einmal Rundumerneuerung bitte. Ein frisches Herz, eine unbelastete Leber und ganz nebenbei noch eine kleine Fettabsaugung für die perfekte Bikini-Figur. Back to Basics. Es scheint, als würde der Mensch der Zukunft einem altbewährten Prinzip folgen. Wie im Mittelalter werden wir allmählich immer mehr zu Selbstversorgern. Mit hauseigener Pasta und selbstgedruckten Organen. Und damit wir unser Heim auch wirklich nicht verlassen müssen, gibt es bis dahin Amazon Prime Air. So können wir uns unsere Nudelteigpatronen und sonstige Rohstoffe per Drohne schnell und bequem nach Hause liefern lassen. Doch zurück zu unseren ausgedruckten Nudeln. Wer für seine Familie ein leckeres Mittagessen zaubern will, sollte früh aufstehen, denn der Drucker schafft gerade mal 15 Nudeln innerhalb von 20 Minuten. Aber das hat natürlich auch Vorteile. 7 Stunden sind endlich einmal genügend Zeit, um die Tomatensauce rechtzeitig fertig zu bekommen und womöglich sogar bereits den Tisch zu decken.
Iris Hoffmann über kommende Drucktechniken. Das klingt ja nicht gerade nach einer rosigen Zukunft, wobei der medizinische Fortschritt doch wirklich wünschenswert wäre. Besonders, da die Bereitschaft, Organe zu spenden, lange nicht so hoch ist wie die Anzahl der benötigten Spenderorgane. Aber wie wird eigentlich die Medizin der Zukunft aussehen? Kann man bald Organe drucken lassen? Mikroeuropa-Reporterin Maike Krütt hat für uns genauer nachgeforscht und sich mit der Faszination der 3D-Drucker jenseits der Nudelproduktion beschäftigt.
"2013 erschien der Science-Fiction-Film Elysium. Die Handlung spielt etwa 100 Jahre in der Zukunft. Während die arme Weltbevölkerung auf der ausgebeuteten Erde leben muss, haben sich die Reichen im Weltall eine neue Heimat namens Elysium erschaffen. Dort existieren medizinische Geräte, die jede Krankheit heilen können und den Bewohnern überdies nahezu Unsterblichkeit verleihen. Ob diese eine Hollywood-Vision von vielen tatsächlich eintreten kann und wir uns in Zukunft auch nur noch morgens zur Heilung in einen Apparat legen müssen, können wir natürlich nur erahnen. Viel interessanter für uns ist natürlich, was jetzt schon oder in naher Zukunft Realität ist. Werfen wir daher den Blick doch einmal auf eine besonders faszinierende Technik. Zahnersatz, künstliche Gelenke, sogar Herzklappen aus dem Drucker. Was wie weiterer Stoff aus Hollywood klingt, ist teilweise schon im Einsatz oder wird eifrig erforscht. Die Verwendung von 3D-Druckern ist in der Medizin längst keine reine Fiktion mehr. Gerade in Teilen der Medizin, in denen Ärzte derzeit noch an ihre Grenzen stoßen, kann die Technologie tatsächlich für einen Durchbruch sorgen. Speziell bei besonders komplexen Brüchen könnte der 3D-Druck in Zukunft ganz neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. In einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunks zum Thema 3D-Drucker hat Professor Dr. Markus Walter die Vorzüge der Technik so beschrieben.
Im Moment versucht man eigentlich alle Patienten mit 3, 4, 5 verschiedenen Größen abzudecken. Das ist oft nicht ganz so exakt möglich und da muss man immer wieder Kompromisse schließen. Und das würde die Medizin schon revolutionieren, wenn man in Zukunft individuell gestaltete Systeme zum Beispiel auf der Basis von 3D-Drucksystemen hätte.
Die Vision sieht so aus. Mithilfe einer Computertomographie könnten die gebrochenen Knochen der Patienten dreidimensional erfasst werden. Mithilfe dieser Daten könnte ein Drucker ein originalgetreues Modell der zu operierenden Stelle einfach herstellen. Ärzte haben so die Möglichkeit, anhand lebensechten Bedingungen zu üben, ohne den Patienten aufschneiden zu müssen. So toll das auch alles klingt, muss die Forschung noch einige Hürden überwinden. Bis also künstliche Gelenke aus dem 3D-Drucker im großen Stil zum Einsatz kommen, ist es noch ein weiter Weg. Professor Hartmut Schwand leitet das 3D-Drucklabor der Technischen Universität in Berlin.
Das Hauptproblem sind dabei die Materialien. Das heißt, man kann nicht mit den Standardmaterialien, die die Drucker vorsehen, drucken, sondern man muss sehr spezielle medizinisch geeignete Materialien finden, Das ist eines der Hauptprobleme.
Besonders kompliziert wird es, wenn ein im 3D-Drucker hergestelltes Medizinprodukt im Körper des Patienten eingesetzt werden muss. Dort kann es zu Abstoßreaktionen kommen. Daher muss sich das eingesetzte Material mit dem umliegenden Gewebe vertragen. Wenn diese Hürde genommen ist, steht immer noch ein langjähriges Zulassungsverfahren zwischen der Forschung und dem tatsächlichen Einsatz in der medizinischen Praxis. Die Technologie kommt trotz der vielen Hindernisse in einem anderen Bereich bereits zum Einsatz, der Zahnmedizin. Dr. Florian Beuer von der Universität München ist von den vielen Vorteilen begeistert.
Wir können hier sehr, sehr kostengünstig mit einer hohen Passgenauigkeit und vor allem einer Oberflächenqualität, die sich sehr schön verblenden lässt, unsere Gerüste herstellen und das Ganze zu einem sehr günstigen Preis.
Besonders interessant ist natürlich auch die Zukunftsvision der druckbaren Organe. Spenderorgane sind bekanntlich Mangelware. Daher ist die Forschung besonders daran interessiert, passende Organe selbst herstellen zu können. Doch so weit ist man noch lange nicht. Problematisch ist auch hier wieder das passende Druckermaterial, die richtige Tinte also. Aber ein Anfang ist bereits gemacht. Am Deutschen Herzzentrum in Berlin forscht man gerade an Herzklappen aus dem 3D-Drucker. Diese sollen im Bioreaktor mit Zellen angesiedelt werden und zu einer funktionstüchtigen Herzklappe verwachsen. Dr. Cora Lüder-Teuerkauf erklärt den Ablauf.
Das Prinzip ist, dass wir eine Ersatzprothese bekommen, die Möglichkeit hat, sich in umgebendes Gewebe einzubringen, einzuwachsen, nicht abgestoßen wird und gegebenenfalls auch noch mitwächst.
Vielleicht können wir eines Tages eine neue Niere genauso einfach ausdrucken wie unsere Bachelorarbeit. Bis es soweit ist, dauert es leider noch ein bisschen. Solange können wir uns ja wieder mit den Zukunftsvisionen aus Hollywood beschäftigen.
Ich muss nach Elysium.
Micro Europa. Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Wenn es doch nicht mit der frisch gedruckten Leber klappen sollte, dann vielleicht mit einer Mars-Auswanderung? Viele Menschen träumen davon, ins Weltall zu fliegen. Sicher eine schöne Erfahrung. Aber für immer? 228 Millionen Kilometer weiter weg? Einmal hin und nie wieder zurück? Das sind die Spielregeln von Mars One, der Organisation, die erste Menschen auf den Mars bringen will. Ein Beitrag von Lisa Pickel.
Ein Leben auf dem Mars führen. Was für viele wie ein irrer Traum klingt, ist für über 200.000 Menschen ein echter Wunsch. Diese 200.000 Menschen haben sich bei dem Projekt Mars One beworben. Einmal Mars bitte, ohne Rückflugticket. Denn ein Rückflug ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Aber was für Bedingungen würden die Zukunftsastronauten erwarten? Professor Dr. Hartmut Seyfried vom Institut für Planetologie an der Uni Stuttgart erklärt, was Unterschiede zur Erde sind.
Na, der ist viel kleiner, der hat eine Atmosphäre, die man fast vernachlässigen kann. Die ist sehr dünn, er ist kalt. Was sollen dort Menschen? Das ist doch keine Option.
Dennoch plant die Organisation Mars One, eine permanente menschliche Siedlung auf dem Mars zu etablieren. Und das nicht etwa in weiter Zukunft. Bereits 2018 soll die erste Mission zum Mars aufbrechen. Erst einmal unbemannt. Die Menschen sollen dann 2024 folgen. Immer in Vierergruppen, alle 2 Jahre. Die Bewerbungsfrist um diese Plätze ist bereits abgelaufen und es gab auch schon erste Castings. Nicht alle Zuschriften waren so richtig ernst gemeint. Einige Anwärter drehten ihr Bewerbungsvideo beispielsweise nackt. Eigentlich passend. So waren doch auch die ersten Menschen auf der Erde, Adam und Eva, bekanntlich unbekleidet. Ob es wirklich realistisch ist, dass bald schon von den ersten Menschen auf dem Mars gesprochen wird, weiß Hartmut Seyfried nicht.
Naja gut, also da geht's ja zunächst mal um was ganz anderes. Ist das überhaupt sinnvoll? Ich meine, auf dem Mars, was soll das? Was sollen da Menschen? Man kann dort Maschinen hinschicken, die wirklich sehr, sehr gute Daten, aber was sollen dort Menschen?
Trotzdem hat Mars One Naked Eyes und andere unpassende Bewerber abgezogen, in ihrer zweiten Selektionsrunde 1058 mögliche Kandidaten ausgesucht, die sie zum Mars schicken wollen. In den weiteren Selektionsverfahren möchten sie nun darauf achten, die physischen und emotionalen Fähigkeiten der Bewerber zu testen. Diese Bewerbungsverfahren sollen im Fernsehen übertragen werden. Darin liegt vielleicht auch eine große Motivation der Bewerber. Mars One schreibt selbst auf ihrer Homepage: We fully anticipate our remaining candidates to become celebrities in their towns, cities and in many cases countries. Wollen die Bewerber wirklich zum Mars oder einfach berühmt werden? Viele Kandidaten haben im Laufe des Bewerbungsprozesses ein Video auf der Homepage von Mars One hochgeladen. In diesem Video erklären sie, wieso sie Teil der Mission sein möchten. Sarah, 26, nennt folgenden Grund.
Ich möchte nicht nur, ich muss zum Mars fliegen, weil das eine der letzten Möglichkeiten ist, ein Pionier zu sein.
Anderen, wie dem 40-jährigen Dieter Georg, liegt unser aller Wohl am Herzen.
Persönlich finde ich es sehr wichtig für die Menschheit und auch für das Leben auf unserem Planeten hier, dass wir uns quasi auf andere Planeten und auch dann weiter später ins Universum ausbreiten, um das Leben und unsere eigene Art natürlich auch zu sichern.
Die Wunschastronauten für die Reise zum Mars sind auf dem ganzen Globus verteilt. Die Jüngsten sind gerade einmal 18. Die Älteste, Mercury Jane, ist 81. Die Amerikanerin hat einen überraschenden Grund, wieso sie die Erde verlassen möchte.
One reason I want to go to Mars is to spare my family the trauma of a funeral.
Wenn der Wunsch, auf den Mars zu fliegen, offenbar doch so verbreitet ist, wieso ist es dann nicht schon früher passiert?
Ja, weil das ja vollkommen witzlos ist. Ich meine, was sollen dort Menschen? Das ist ein gigantischer Aufwand, dort Menschen hinzubringen, dafür zu sorgen, dass sie dort irgendwie überleben können.
Uns herkömmlichen Erdlingen bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. In 10 Jahren wird sich dann wohl zeigen, ob wir im Fernsehen Zeugen der ersten Marslandung sein werden.
Eine Rakete und fliege auf den Mars. Und fall ich wieder runter, fragt jeder mich, wie war's?
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars!
Am Mars! Vorne macht es Zisch und hinten Knall. Schon flieg ich der Venus um den Hals. Jammern meine Gläubiger hinaus. Zahl die Schulden, sag ich, komm sie rauf. Und wenn du etwas Geld erbst, von Großpapa dann sparst. Und kauf dir eine Rakete und komm zu mir zum Mars.
Zum Mars.
Zum Mars.
Zum Mars.
Zum Mars.
Weintraub Syncopators und Ich kaufe mir eine Rakete, aufgenommen 1931 in Berlin. Damals haben sie auch schon vom Mars geträumt. Wer also Angst hatte, dass das Leben hier auf der Erde langweilig werden könnte, kann nun beruhigt sein. Für Unterhaltung ist nämlich gesorgt. Mars One steckt mitten in den Verhandlungen mit großen Medienkonzernen, denn alle Phasen der Mission sollen als Reality-TV im Fernsehen übertragen werden. Nach so viel Zukunft gibt's jetzt was aus der Gegenwart. Der nächste Song kommt von 61 Inch. Eine aufstrebende Alternative Rockband aus der Nähe von Heidelberg. Die Jungs fesseln ihr Publikum von der ersten Minute an mit einem überraschenden, frischen und zeitlosen Sound. Jesse, Klaus und Frosch sind ein Trio, das seit über 2 Jahren auf den Bühnen der Nation rockt. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann ganz getreu unserem Sendethema die Zukunft mit 61 Inch teilen. Das Trio hat für 2014 nämlich große Pläne. So touren sie jetzt im März wieder durch Deutschland und England. Und danach geht's weiter nach Holland, Belgien und Frankreich. Von den dreien wird man in Zukunft noch viel hören. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt richtig viel Spaß mit dem Song Feel Me Right. Mit Peter Thomas Rocking Computer kommen wir langsam zum Ende unserer Sendung. Wir hoffen, ihr konntet heute viel für eure Zukunft mitnehmen. Einige Ausschnitte in unseren Beiträgen findet ihr auf YouTube. Ein besonderer Dank geht dieses Mal an die Redaktion, an Ulrich Hegele. Wir bedanken uns ganz herzlich für die tatkräftige Mitarbeit und freuen uns auf die Zukunft. Technik hatte Oliver Lichtwald. Unsere nächste Ausgabe hörte nicht am letzten Sonntag im März, sondern am vorletzten, nämlich am 23. wieder um 11 Uhr. Thema: Mikroeuropa Spezial über die jüdische Gemeinde in Stuttgart. Jetzt gleich folgt das Uniradio mit dem Unimax Magazin. Einen schönen Sonntag von meiner Seite. Das war Ingrid Sillo-Greitmach für Mikroeuropa.